Und jetzt ist sie da, heute Morgen noch im Radio, die wunderbare Lea Streisand, heute Morgen noch zu hören mit ihrer Geschichte vom Fuchs. Jetzt ist sie hier im Radio 1 Sommergarten im Franz. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ich habe das gehört heute früh, das war irgendwie total beruhigend. Also was ich vorhin meinte, ne? Also besondere Dinge, die eigentlich alltäglich sind. Also plötzlich begegnet man mitten in der Stadt einem Fuchs. Genau. Das war im Prinzip das, was also als unerhörte Begebenheit passiert ist in deinem Alltag.
Ja.
Wir wollen über Komik reden. Wir haben ja vorhin schon über die Serie gesprochen, die ein ernstes Thema auf durchaus komische Weise auch verhandelt, das letzte Wort. Komik ist dein Beruf. Würdest du das so sagen? Also du schreibst ja auch Romane, also wie zum Beispiel zuletzt Hufeland Ecke Bötzow, deine Kindheitsgeschichte, die aber auch durchaus
auch deine Kindheitsgeschichte,
die aber durchaus auch komische Momente hat.
Ja. Doch. Das war dann sehr irritierend für einige, vor allen Dingen westdeutsche Journalisten, dass das so lustig war und gar kein Stasi-Knast vorkam in dieser DDR-Kindheit. Aber davon wollen wir gar nicht reden. Nee, wir wollten über Komik und diese Verbindung, genau, das hast du schön gesagt, mit dem Alltag, also dem Alltag irgendwas abgewinnen. Und ich habe in der letzten Woche, ich habe sehr, sehr, sehr lange studiert und meine Magisterarbeit trug den Titel Funktionen und Effekte des Komischen anhand der Fernsehserie Wir sind auch nur ein Volk von Jurik Becker. Kennt kein Mensch, das war eine Serie, die der irgendwie 98...
Mhm. Ich kann das die sein?
Nee, da war er schon tot. Ja. Muss früher gewesen sein. Anfang der 90er hat der so eine Ost-West-Serie geschrieben, die der totale Flop war, und zwar auch zu Recht. Es ist einfach schlecht. Und ich habe untersucht, was an dem Ding schiefgegangen ist. Also warum die Komik nicht funktioniert. Aus einem aktuellen Anlass, an den ihr euch vielleicht erinnert, habe ich mich in der letzten Woche nochmal sehr viel mit Komik beschäftigt. Es gibt ein ganz tolles Handbuch Komik, erschien 2017, herausgegeben von Uwe Wirth, wo die Komik in all ihren Funktionen und Effekten beleuchtet wird. Es gibt ein ganzes Kapitel Geschlecht und Komik, wo zum Beispiel denn eine Frau, Frau Professor Kotthoff heißt sie, eine Germanistin, anhand empirischer Studien nachweist, wie sozusagen diese Machtmechanismen von Komik funktionieren. Also wer witzelt über wen? Und es ist wahnsinnig spannend. Also so zum Beispiel, um mal auch einen Witz zu erzählen und weg von der Theorie zu kommen, erzählt sie von sozialen Hierarchien von Komik, dass zum Beispiel in Frauengruppen in bürgerlichen Milieu ganz andere Witze gemacht werden als in Frauengruppen, die sich im Arbeitermilieu abspielen. Also so zum Beispiel alte Frauen im Arbeitermilieu, die sich dann gegenseitig so einen Witz erzählen wie der Alte kommt abends ins Bett, sie sagt, pass auf, ich hab's im Rücken, sagt er, gut, dass du das sagst, letztes Mal war es noch woanders. Und es ist halt, es ist ein etwas schwieriger Witz, aber natürlich, wenn das eine alte Frau erzählt, hat das ja gleich sozusagen einen widerständigen Twist. Und das ist wahnsinnig interessant, sozusagen, wer darf worüber witzeln. Und dann kommt immer dieses Stichwort politische Korrektheit. Und dann, ich finde es so schwierig zu erklären. Ich habe mit Kindern an der Grundschule gearbeitet und habe mit denen über Komik geredet und habe gesagt, wisst ihr, es ist ganz einfach. Es ist total simpel, den Schwächsten auszulachen. Aber ist es mutig? Ich weiß nicht genau. Und dann denke ich, also guck mich an, ne? Ich bin eine Frau, ich komme aus dem Osten, ich habe eine Behinderung, was habe ich noch? Ich habe Gluten- und Laktoseintoleranz, ich habe jede Allergie, die ihr euch vorstellen könnt, und viele Krankheiten hatte ich auch noch. Es wäre total simpel, über mich Witze zu machen, aber es ist halt nicht so richtig cool.
Also Witze über Schwächere zu
Witze
machen
oder auf Kosten Schwächere von Schwächeren. Genau.
Aha, okay.
So, und ich vergleiche das dann auch mit zum Beispiel so, ich bin ja Fahrradfahrerin mit einem Kindersitz hinten drauf und nicht besonders schnell, weil mit Gehbehinderung fährt man jetzt nicht so rasend schnell Fahrrad. Und dann kann man mich halt schnell mal umnieten. Aber dann sagst du, ja, herzlichen Glückwunsch, hast du eine behinderte Mutter umgenietet.
Mhm.
Also,
also du hast dir viele Gedanken gemacht. Was ich auch noch interessant fand oder finde, ist, als wir telefoniert haben vorhin, um darüber zu sprechen, worüber wir heute Abend sprechen, hast du übers Witzemachen als Form des Aufräumens gesprochen.
Ja, das stimmt. Das ist, weil doch Fips Asmussen gestorben ist. Ne? Ja. Da, gestern Abend kam in einem anderen, auch öffentlich-rechtlichen Radiosender, ein langes Feature über Fips Asmussen. Sehr interessant. Der ja 3 Stunden lang einfach auf der Bühne saß bis ins hohe Alter und nonstop Witze erzählt hat. Am laufenden Band, und irgendwann gibst du halt auf, du lachst denn halt mit. Also ich auch, weil was willst du denn? Es ist dann irgendwann so blöd, dann sagst du, ja komm, scheiß drauf. Und auch das ist ja eine Form von sozusagen die Seele aufräumen, weil du einfach denkst, ich habe jetzt kein, jetzt komm. Und dann rüttelt man sich so die weiß ich nicht, diese ganzen Komplexe irgendwie auch wieder zurecht mit dem Lachen.
Ist ja auch, also Humor ist ja auch eine Form von Notwehr, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ist so ein Ausweg aus der Unausweichlichkeit.
Absolut. Einfach. Hast du sehr schön gesagt. Wir werden gleich was hören von dir, aber du hast einen Text, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, worüber du erzählst, beziehungsweise was du liest. Es geht um Märchen, oder?
In dem Text geht es um Märchen, genau, weil du sagtest, auch mit diesem Alltag, was ich sehr schön finde, ich finde meine Aufgabe als Autorin ist es sozusagen, die hässlichen, ganz kleinen, vergessenen, runtergefallenen Dinge zu beleuchten, mit der Lupe anzugucken und doch noch was Kleines, Schönes, Lustiges drin zu finden. Und ich habe nicht nur viel, also ich habe mich in meinem Studium mit Krimis beschäftigt, mit Telefon, mit Komik und mit Märchen ganz viel. Und Märchen ist auch so ein Thema, wo jeder meint, alles zu wissen. Und keiner sich die Mühe macht, einfach mal die Texte zu lesen. Mhm. Und ich bin also sozusagen immer in Sachen Märchen unterwegs. Und dann auch wieder zum Thema Komik. Die Grimms, die Aufgabe der Brüder Grimm war eigentlich sozusagen die groben sexistischen Witze aus den Märchen rauszuholen und also rauszunehmen und große Literatur draus zu machen.
Aha, interessant.
Also es ist ja alles das, was die Brüder Grimms draus gemacht haben. Ja. Und nicht, das ist ja nicht seit dem Mittelalter dieselben Texte, sondern die haben ja die Grimms so hingeschrieben.
Ja, genau. Wir werden gleich eine Märchenstunde von dir kriegen. Ja. Nach einer Musik Märchenstunde mit Lea Streisand. Lea Streisand ist bei uns, was sehr schön ist, weil wir sie immer gerne hier haben. Jetzt auch schon zum zweiten Mal im Radio 1 Sommergarten im Franz. Du warst ganz am Anfang dabei. Wir sind ja nicht mehr lange hier, deswegen schön, dass du jetzt nochmal da bist.
Zum Schluss nochmal.
Genau, Lea Streisand und die Märchen.
Vielen Dank. Ich wollte übrigens nochmal in Richtung des Filmtisches da hinten. Wisst ihr, was ich gestern gemacht habe, nachdem ich so einen Scheißtag hatte? Und da dachte ich so, ich gucke jetzt einen Film, was ist denn das hier, ist was Neues. Oh, es geht ums Sterben, super. Und ich dachte so, ja geil, danke für diese Serie. Ey, guckt euch die an, es ist so schön. Es ist so schön, wirklich. So ein geniales Teil. Und bitte eine zweite, also ich hab's nur bis zur dritten Folge. Ich bin junge Mutter, also ich bin nicht mehr jung, aber ich bin Mutter eines kleinen Kindes und kann nicht die ganze Nacht gucken. Ich bin dann irgendwann vernünftig und hab, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Folge ausgemacht. Aber heute Abend, ich muss schnell nach Hause und weiter gucken. So. Danke. Ja, gerne. Gerne. Von Herzen. Wirklich. Wirklich wahr. So, jetzt pass auf. Blöde Väter, fiese Mütter. Ein Loblied auf die Märchen der Brüder Grimm. Den Text habe ich am 20. Mai geschrieben. Seit ich keine Auftritte mehr habe, lese ich abends nur noch meinem Kind vor, bis das Publikum schläft. Danach halte ich mich krampfhaft noch eine Stunde wach, damit ich morgens nicht schon um 4 aufstehe. Anfangs haben wir zuerst Bilderbücher angeguckt, bevor ich zu Harry Potter, Erich Kästner oder Astrid Lindgren griff, aber es gab immer Protest, zu offensichtlich, dass es jetzt ins Bett geht, wenn Mutter ein Buch ohne Bilder anfasst. Außerdem ertrage ich die Texte der meisten Bilderbücher nicht mehr. Hölzerne Dialoge ohne Rhythmus und Witz, redundante Beschreibungen, Stilblüten überall und hinten drauf steht dann kindgerechte Sprache. Der Sinn von Kinderbüchern besteht aber meines Erachtens nicht darin, den Kindern eine Welt zu beschreiben, die sie schon kennen, sondern eine weitere zu eröffnen. Mit unbekannten Wesen und unbekannten Worten. Der schönste Satz der deutschen Literatur steht am Beginn eines Kinderbuches. Er geht so. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Gänsehaut kriege ich, wenn ich das vorlese. Und ich lese das oft vor, jeden Abend. Vorhänge zu, Nachtlicht an, ich auf dem Sofa mit Kissen im Rücken, im Schlabberpulli und Jogginghose. Das Kind turnt um mich, sortiert die Kuscheltiere, hopst auf der Hopskuh und befummelt die Schnuller. Irgendwann wird es ruhiger, kuschelt sich an mich, schläft ein. Solange schwelgen wir in der Sprache der Grimms. Sprache ist Musik. Sie will gesungen werden. Das Tolle an Grimms Märchen ist zum einen ihre Schlichtheit, zum anderen ihre Ambivalenz. Was wurde den kleinen Texten nicht alles vorgeworfen in den letzten 200 Jahren? Nach 45 sollten sie sogar für die Gräuel der Nazi-Zeit verantwortlich sein. Ungefähr so, wie heute behauptet wird, Computerspiele machten Kinder zu Amokläufern. Quatsch mit Soße, wenn ihr mich fragt. Der Froschkönig zum Beispiel ist zum einen die Geschichte eines strengen Vaters. Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Der seine Tochter mit einem ekligen Frosch ins Bett schickt. Tatsächlich aber lässt die junge Frau den Frosch ja nicht an sich ran, sondern wehrt sich gegen den Übergriff und schmeißt das garstige Viech gegen die Wand. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Glück gehabt. Happy Ending. Die Aufgabe der Väter besteht im Märchen vor allem darin, ihre Töchter rücksichtslos zu verheiraten und ihren Söhnen unnützes Zeug zu vererben. Kater zum Beispiel. Sie leisten ihren Kindern keinen Beistand, das ist ein Zitat, sondern lassen sie im Stich, missachten sie, gefährden ihr Leben oder suchen sie zu töten, schreibt der Literaturwissenschaftler Wilhelm Solms. Eins meiner Lieblingsmärchen zur Zeit ist Rumpelstilzchen. Erster Satz, es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. So, ja, naja. Denkt mein Sohn jetzt, er habe einen schlechten Vater, wird er womöglich selbst einmal dem Vorbild der Märchen ein schlechter Vater werden? Nee, zumal die Mütter im Märchen meistens tot und die Stiefmütter nur wahrlich keine Engel sind. Übrigens, wusstet ihr, dass Schneewittchen eigentlich blond war? Ursprünglich? Und es war natürlich auch nicht die Stiefmutter, es war die Mutter. Es ist ein einziger Satz, der erste Satz von Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an ihrem Fenster von schwarzem Ebenholz und nähte. Und wie sie so nähte, da stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in dem weißen Schnee so schön aussah, da sprach sie bei sich, ach, hätte ich doch ein Kind. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Über das Jahr brachte sie ein Kind zur Welt. Naja, und dann lässt du das mit dem, dass sie stirbt und der Typ sich eine neue Frau wählt und schon hast du das Problem. Sie wollte ein schönes Kind, jetzt hat sie ein schönes Kind. Ja, scheiße. So war das jetzt nicht gemeint. Und wenn man Schneewittchen nochmal liest und sich anguckt, was macht denn die Mutter, ne, vor dem Spiegel? Und dann zieht sie sich um. Also wenn ich nervös bin, ziehe ich mich auch immer 5-mal um. Es ist ja immer die Frage, als was trete ich denn hier auf? Ihr seid Schauspieler, ihr wisst es. Aber auch im wirklichen Leben machen wir das ja. Als was will ich mich denn heute präsentieren? Ziehe ich einen Rock an oder eine Hose? Und diese Mutter, die geht dann zu Schneewittchen, was sagt sie? Mit dem Kamm, komm Kind, wie siehst du denn aus? Lass dich, ach nee, das ist der Gürtel, lass dich einmal ordentlich schnüren. Ich habe meine eigene Mutter im Ohr. Wie siehst du denn wieder aus? Zieh dir mal was Ordentliches an. Lest die Dinger mal wieder, es ist ganz, ganz großartig. Ein Kind spielt und erprobt im Spiel sein Verhalten und Verhältnis zur Welt. Im Spiel können wir jemanden schlagen, ohne ihn zu verletzen. Mensch, ärgere dich nicht. Auf jemanden schießen, ohne ihn zu töten, Fußball. Oder jemanden treffen, ohne ihn zu berühren, Schiffe versenken. Im Märchen kann sich ein Frosch in einen Prinzen verwandeln. Wohlgemerkt nicht, weil er geküsst, sondern weil er getötet wurde. In Brüder Grimm wird nicht ein Frosch geküsst. Das gibt's gar nicht. Ich weiß bis heute nicht, wo das eigentlich herkommt mit diesem Küss den Frosch. Und dann hat eine sehr renommierte Märchenforscherin, Frau Professor Dr. Christine Wadetzki, ist eine mütterliche Freundin von mir, hat mir viel beigebracht. Die hat dann gesagt, ja, das ist Disney. Und dann sage ich, nee, das ist nicht Disney. Bei Astrid Lindgren kommt das auch schon vor. Die sitzen auch da und küssen Frösche, weil es aus dem Märchen kommt. Wenn jemand weiß, woher das kommt, sagt's mir gerne. Die Brutalität im Märchen ist durch ihre Schlichtheit als unwahrscheinlich gekennzeichnet. Und durch die Fremdheit der Sprache wird dem Kind die Distanz zu seiner eigenen Wirklichkeit begreifbar. Vorgestern Abend ist unser Märchenbuch zerbrochen. Beim Vorlesen keine besonders schöne Ausgabe, 80er Jahre, Klebebindung, kitschige Illustrationen. Aber die Texte sind originalgetreu und die Schrift so groß, dass ich sie auch im Dämmerlicht sehen kann. Das Kind lag auf meinem Schoß und trat mit den nackten Füßen gegen die Seiten. Manche waren eh lose und plötzlich, kracks, bricht der Buchrücken durch und teilt das Werk in der Mitte in zwei Hälften. Zuerst wollte ich ein neues kaufen. Aber findet mal im Jahr 2020 ein Märchenbuch, wo die sieben Geistlein noch mit ihrer Mutter zu der Wolf ist tot, um den Brunnen tanzen dürfen, nachdem er sie vorher heimtückisch betrogen und gefressen hat. Und die große Schrift. Und die kitschigen Bilder. Ich könnte übrigens auch immer kotzen, wenn mir Leute erzählen, das ist so brutal, wo du so denkst, und dann soll der Wolf rehabilitiert werden und der hat's doch nicht so gemeint. Ja super, er hat's nicht so gemeint. Und ihr guckt Sonntagabend Tatort und geht schön ins Bett, wenn alle Bösen eingefangen sind. Und dann sage ich, wisst ihr, wo das Böse überlebt? Was sind denn die Filme, wo das Böse nicht bestraft wird? Wo das Böse leben bleiben darf? Das sind die Horrorfilme, Freunde. Na denn, gute Nacht für die Kinder. Hier, wie heißt er? Michael Myers? Ja. Die kitschigen Bilder. Ich habe das Buch zum Buchbinder gebracht. Die Reparatur wird teurer sein als ein Neukauf. Aber das ist mir egal. Es sind noch viele Abende bis zu meinem nächsten Auftritt.
Danke. Lea Streisand, vielen Dank.